Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber vom Simon. Es ändert sich nicht. Und ich habe wieder mal gegen die Lampe gehauen.
Also, heute 4 schöne Titel wieder im Gepäck, bei denen wir uns nicht unbedingt einig sind, wie gut wir die finden. Mhm. Und es sind auch wieder Geheimtipps dabei. Ja, also Titel, von denen ihr sicherlich noch nie etwas gehört haben werdet. Es sind aber auch ein paar Titel, die vielleicht auch schon häufiger mal erwähnt wurden in anderen Medien. Dennoch heißen wir euch jetzt erstmal herzlich willkommen und wir starten mit dem allerersten Spiel. Und das ist Fossilium. Fossilium ist ein Eurogame von Julia Thiemann und Christoph Waage. Das ist das Designerpaar, was auch Alge Inc. zum Beispiel zusammen gemacht hat. Ein hochkomplexes und ja sehr gutes Eurogame-Expertenspiel, was wir ja beide wirklich echt gut fanden. Und das Ganze wurde von April Borchardt illustriert, die unter anderem auch für Flourish oder für Buck Avenue die Illustration gemacht hatte. Genauso wie Gaston Santibanez Engemann. Ja. So sieht's aus. Und Dennis Lohausen hat auch noch ein bisschen mitgewerkelt. Auch den kennen wir natürlich von genug Titeln im deutschsprachigen Bereich. Das Ganze ist bei Giant Rock erschienen und ja, ist ein Eurogame für 1 bis 4 Personen. Boardgame Geek sagt am besten zu dritt und zu viert. Da werden wir auch gleich ein paar Worte zu verlieren. Das Ganze ist mit 60 bis 120 Minuten angegeben in einem ja, hohen Kennerspiel unterem Expertenbereich, würde ich sagen. Ja, Simone, was machen wir denn in Fossilium?
Ja, in Fossilium haben wir jeder unser eigenes Museum und stellen Fossilien von Dinosauriern und prähistorischen anderen Tieren und Pflanzen aus.
Ja.
Die wir auch ausgraben. Und das Ganze machen wir über einen Mechanismus, über einen Ausgrabungsmechanismus. Das ist ein Beutel, in dem verschiedene Plättchen drin sind. Und aus dem wir ja auf verschiedene Arten und Weisen Plättchen ziehen können, die wir dann behalten in unserem Lager und dann vollständige oder zumindest zur Hälfte vollständige Fossilien beziehungsweise ja Dinosaurier können wir ausstellen in unseren Ausstellungsräumen. Dafür bekommen wir Münzen und Besucher. Wir versuchen, die richtigen Fossilien zu sammeln, um Rundenziele zu erfüllen, die uns noch mehr Besucher bescheren und ja, versuchen damit die meisten Punkte im Laufe des Spiels zu sammeln und vor allem am Ende des Spiels zu sammeln. Denn die Fossilien haben noch verschiedene Effekte, die großen zumindest, die am Ende ausgelöst werden, die uns Punkte geben. Genau, und da versuchen wir eben, erfolgreich zu sein. Es gibt noch einen Markt für die Fossilien, da können wir überzählige verkaufen oder welche kaufen, die uns noch fehlen. Und genau, das war es eigentlich schon. Spannend ist natürlich die großen Dinosaurier zu sammeln. Genau. Die bestehen aus 6 Teilen und die zu vervollständigen, das ist natürlich das, was wir unbedingt schaffen wollen.
Zumindest wir beide. Man kann sicherlich auch anders spielen. Genau. Der Hauptmechanismus ist ein klassischer Worker-Placer. Wir haben immer 4 Arbeiter zur Verfügung. Die können wir auf dem Tableau einsetzen und sperren damit auch die Plätze. Manche Plätze kosten uns eine Münze, aber dafür müssen wir nur einen Arbeiter einsetzen. An manchen müssen auch 2 Arbeiter gleichzeitig platziert werden. Und was wir da machen können, ist eben die Fossilien ausstellen, ne, wie Simone schon sagte, verkaufen, ja. Kaufen, Infotafeln aufstellen und so weiter. Das ist im Kern wirklich das, was wir schon aus ganz vielen Eurogames kennen. Also das erfindet das Rad nicht neu. Und insgesamt würde ich auch sagen, ist es ein relativ typisches Eurogame mit einer Ausnahme. Und das ist die wirklich thematisch schön umgesetzte Ausgrabungsmechanik. Denn wir sind ja Archäologen irgendwie, die das da auch ausstellen wollen. Das heißt, am Ende einer Runde dürfen wir, je nachdem in welche Spalten wir die Worker eingesetzt haben, auch aus den Beuteln so viele ziehen, wie insgesamt dort stehen. Und so viele behalten, wie wir von unseren eigenen Workern da stehen haben. Bedeutet, ja. Wir nehmen den Beutel, greifen da rein, holen so viele Teile raus und dürfen davon welche behalten. Das ist eine sehr belohnende Mechanik, die aber auch ein Glückselement natürlich mit einbezieht, weil man nicht unbedingt immer das aus dem Beutel zieht, was man vielleicht braucht. Aber ich finde es sehr schön thematisch in diesem Sinne umgesetzt, weil man wirklich dieses Gefühl hat, okay, ich muss dies jetzt irgendwie vervollständigen, dann muss ich mich in der Spalte noch mal mehr bewegen und dann hole ich mir was da raus.
Ja.
Der Markt ist auch recht einfach, weil er auch dynamisch ist. Bedeutet, wenn ich Sachen verkaufe, ist die Nachfrage dadurch natürlich nicht mehr so hoch. Dadurch sind die Sachen günstiger, ne? Und wenn viel davon gekauft wurde, dann werden die Sachen teurer. Auch das ist eine sehr simple Mechanik, die aber hier auch sehr gut funktioniert und in dem richtigen Moment auch sehr entscheidend sein kann, den richtigen Preis anzupassen. Und die Forcieren, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht ganz erwähnt, ist wirklich eine Art Puzzle-Mechanismus auf unserem Tableau. Das heißt, wir müssen uns im Kopf überlegen, wo puzzeln wir welche Fossilien oder Dinosaurier hin und kriegen dafür auch gewisse Einkommensboni am Anfang unserer Runde. Ja, so ist es. Ich muss sagen, in der ersten Runde oder im ersten Spiel haben wir ehrlicherweise, war ich da und dachte, was ist das denn? Ich bin ja komplett dem Glück ausgesetzt, so ein bisschen. Und
ja,
ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man natürlich nicht nach einer Partie die Meinung zu einem Spiel teilen sollte. Ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass manchmal die zweite Partie auch schon ausreicht. Denn in der zweiten Partie lief es schon ganz anders. Ich habe die Mechanismen besser verstanden gehabt und ich habe genau an den richtigen Stellen an dem Glückselement geschraubt und habe tatsächlich sogar am Ende mein komplettes Board voll gehabt. Also alles war voll. Während die Partie, die wir zum Beispiel heute hatten, wir das ja beide überhaupt gar nicht mehr hinbekommen haben. Es ist also schon abhängig auch davon, was in der Partie passiert, was die Ziele sind und so. Und da kommt auch so ein bisschen die Replayability her, würde ich sagen.
Ja, und es ist halt auch wirklich abhängig davon, was du aus dem Beutel ziehst. Und da kann man wirklich Glück haben, man kann absolut Pech haben und muss dann ja versuchen, das Beste draus zu machen. Und hat dann manchmal vielleicht auch Teile gesammelt, die man nicht vervollständigt bekommt.
Und die man dann aber wieder verkaufen kann oder wem anders spenden kann.
Es ist aber tatsächlich so, dass ich finde, man ist wirklich sehr eingeschränkt in dem, was man in seinem Zug macht. Denn man hat eigentlich nur 4 Worker, die man platzieren kann. Und es gibt einzelne Felder auf dem Aktionstableau, da braucht man nur einen Worker für. Die muss man häufig aber auch bezahlen, zum Beispiel bei der Ausstellaktion. Da muss man, wenn man nur einen Worker platzieren möchte auf einem normalen Feld, dann kostet das eine Münze. Das kann sehr teuer sein, gerade am Anfang des Spiels. Und für viele Aktionen braucht man 2 Worker. Dann kann man sich natürlich ausrechnen, da bleiben nicht viele Aktionen pro Zug, die man wirklich durchführen kann. Es gibt die Möglichkeit, an weitere Worker zu gelangen. Das kriegt man aber nicht so schnell hin, finde ich.
Ja, eher im Mid-End-Game, ne?
Ja, je nachdem, wie es auch läuft. Und das macht es dann doch ein bisschen knifflig auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ja, also das, was ich Positives an dem Spiel vermerken möchte, ist, dass, wie gesagt, die thematische Einbindung finde ich richtig schön. Ich finde es auch schön, wie divers das Spiel auch wieder aufgebaut ist. Das war ja schon in Alge Inc. so ganz subtil und auch hier haben sie es geschafft, wirklich verschiedene Diversitäten abzubilden. Das finde ich richtig toll. Mhm. Die Ikonografie ist sehr klar. Man hat eigentlich kaum Rückfragen, klar, bei den Plättchen, die man da hinlegt, wo mit den Infotafeln und so, da gibt's aber eine eigene Übersicht. Aber die ist leider auf einem Papier, was, ja, ich weiß auch nicht, also weniger dick als einen Flyer von einem Pizzalieferanten in meinem Briefkasten.
Das ist ein schöner Vergleich. Ich wollte gerade sagen, es gibt eigentlich gar nicht so viel Ikonografie.
Das stimmt.
Du musst eigentlich schon sehr, sehr viel nachgucken.
Aber die Sachen sind relativ klar.
Die Rundenziele, ne, sind vielleicht klar, aber du musst nachgucken, was diese Infotafeln machen. Und da ist es, finde ich, überhaupt nicht klar bei sehr vielen.
Doch, jetzt nach ein paar Partien für mich schon.
Aber was vor allem nicht klar ist, ist die Wertung der Dinosaurier.
Mhm.
Die steht auch auf diesem Infopamphlet drauf. Und da siehst du an den Dinos nichts. noch zu machen.
Ja, stimmt, da fehlt etwas. Ja.
Da fehlt etwas. Aber ja, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen schwierig, das da auch noch zu integrieren.
Hat mich persönlich gar nicht gestört, muss ich gestehen.
Ich wollte es nur anmerken, dass da, also finde ich jetzt nicht so viel Ikonografie in dem Spiel ist.
Naja, die Aktionen zum Beispiel müssen ja auch eindeutig deklariert sein. Kann man natürlich auch nachlesen, aber da habe ich nie nachschauen müssen, was jetzt wo war. Also
echt?
War,
ich muss das immer nachgucken, wo dieses Infotafel-Ding ist.
Das habe ich immer sofort gefunden. Ne? Aber so unterschiedlich ist dann natürlich auch mal die Ansicht. Generell ist auch schön, dass wir große Dinosaurier zusammenstecken können. Das heißt, die, wo wir uns richtig viel Mühe beim Ausgraben gegeben haben, dass wir jetzt wirklich den T-Rex zusammengefügt haben, die sind zusammensteckbar in so Pappe und können wir dann nachher dreidimensional aufs Board platzieren.
Ja, und da steht tatsächlich die Wertung drauf.
Ah, siehst du
auf
mal.
Auf diesem Pappding.
Ja.
Jetzt sehe ich's.
Jetzt siehst du es. Nimmst du es zurück, hoffentlich.
Ja, dann nehme ich es zurück.
Jetzt kommen wir aber auch zu den Teilen, die uns nicht so gut gefallen haben. Und wo wir jetzt gerade bei der bei den Dinos sind, die wir aufbauen können, ist leider die Materialumsetzung mittelprächtig, muss man einfach so sagen, bis schlecht. Das bedeutet, das ist zwar Pappe, die wir ineinander stecken, aber ich erinnere mich an die Partie, wo ich den T-Rex zusammengebaut habe und der ist mir andauernd auseinandergefallen. Also wirklich, die Arme sind ihm immer abgefallen, der Arme, und dann bin ich irgendwo gegengekommen, da ist das komplette Gerüst. So wie, war ich thematisch gut, ne? Kommt ein Besucher dran, plötzlich zerfällt das zum ganzen Knochenhaufen, so ungefähr. Das ist ein bisschen schade.
Ja, ist halt auch ein bisschen frickelig, das dann jedes Mal aufzubauen.
Ist ein bisschen frickelig. Die Übersicht hätte auf einer dickeren Pappe definitiv gedruckt werden müssen. Die müsste man, wenn man es jetzt häufiger spielen will, glaube ich, auch einfach einlaminieren. Aber ansonsten, das Board ist Double Layer, aber auch nur so ein, ja, zusammengeklebtes, was
aber
nicht so ganz ersichtlich ist, warum das an einer Seite offen ist.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich eben eine vermutliche Antwort gefunden.
Oh, haben wir uns vertan.
Ja, scheinbar ist es tatsächlich so, da sind so Klebedinger dabei.
Ja.
Und irgendwer hat geschrieben, dass die unter das Board geklebt werden oder ein Teil davon. Und dann müssen noch so von den Sachen beim Pöppeln, die man immer wegschmeißt, irgendwas hingeklebt werden, damit diese Gästeleisten da drunter geschoben werden.
Toll.
Aber warum das dann
nicht so
beschrieben wurde. Ich meine, das wurde nicht so geschrieben in der Anleitung.
Oder du hast es übersehen.
Oder ich habe es überlesen.
Schreib's uns.
Das muss ich noch mal nachgucken.
Ja,
weil
dann ist
da
das
haben
unser
wir uns
Fehler.
Drüber geärgert.
Ja, aber dann ist das unser Fehler. Ich finde die Boards, die sind ja auch nur aus einer dünnen Pappe, aber das finde ich gar nicht störend. Dadurch, dass man da ja nur die dickeren Pappteile, das sind dann die Ausstellungsstücke, drauf tut. Also insgesamt würde ich dem Material jetzt keine schlechte Note geben. Ich finde nur, es ist, also gerade der T-Rex war ich ein bisschen traurig, dass er immer auseinandergefallen ist.
Ja.
Ja, und was halten wir generell von der mechanischen Seite? Finde ich es tatsächlich insgesamt nicht spannend genug. Tatsächlich. Für die Momente, wo ich sagen würde, jetzt möchte ich ein Eurogame rausholen, würde jetzt nicht mehr Fossilium bei mir auf der Liste stehen. Warum ist das so? Einerseits finde ich, es ist mir persönlich nicht gestreamlined genug. Das ist einfach eine Art von Eurogame, die nicht wollen, dass du alles komplett durchoptimierst, sondern wo du theoretisch nachher alles machen kannst. Ja, also in der zweiten Partie, dass ich da mein komplettes Tableau vollgepuzzelt habe, wäre jetzt in anderen Spielen vielleicht nicht möglich gewesen. Heißt, dieses, was ich an der Weißen Burg mit der Erweiterung so schätze, ist dieses, mach das Beste aus dem Wenigsten. Und das habe ich hier nicht das Gefühl. Ich habe ja das Gefühl, manchmal, das Ganze hätte auch ein bisschen straffer sein können. Einfach 20% weniger irgendwie. Weil es auch von der Dramaturgie mir teilweise bei den 5 Runden vielleicht auch eine weniger getaugt hätte. Hätte man natürlich alles abändern müssen, aber so generell von der Spiellänge her.
Das fand ich jetzt bei den ersten Partien auch. Da dachte ich auch immer in der 5. Runde, ja, ich habe jetzt eigentlich alles. Was soll ich jetzt noch machen? Heute in der Partie war es ein bisschen kniffliger. Da hatte ich, und das war aber auch, finde ich, eine sehr frustrierende Partie für uns beide. Weil während der Partie lief es bei mir richtig, richtig schlecht. Und ich habe aber auch leider gemeckert
sehr
und dann
viel,
trotzdem gewonnen. Und deswegen war es für dich auch sehr frustrierend.
Ja, bei mir lief es auch nicht gut, aber ich habe nicht gemeckert.
Ja, ich war heute sehr, sehr frustriert, weil ich die ganze Zeit diese blöden Teile nicht gezogen habe.
Ich glaube, das war in der ersten Partie, wo ich sehr frustriert war.
Genau.
Vielleicht ist das auch so ein Teil, was noch ein bisschen mitschwingt, dass das ein Eurogame ist, was auch frustrierend sein kann. Definitiv.
Ja, weil da halt doch eine gewisse Glückskomponente dabei ist.
Wobei du am Ende, also in der letzten Runde, und das finde ich eher etwas Positives, die letzte Runde ist dramaturgisch schon die beste, weil du dann nochmal die Worker, die du vorher freigeschaltet hattest und nicht mehr benutzen konntest, nochmal nutzen kannst und du gezielt aus dem Beutel sogar nach Teilen suchen kannst. Und damit kriegst du nämlich die Sechser natürlich voll. Aber heute war es bei mir beispielsweise so, dass ich trotzdem nicht jedes Fossil fertig bekommen habe. Weil das ja auch nur begrenzt möglich ist und auch sehr teure Aktion ist.
Und dazu muss man dann aber auch sagen, das ist tatsächlich auch gar nicht unbedingt so schlimm. Denn die Fossilien geben dir trotzdem, also du kriegst trotzdem Punkte.
Ja, du kriegst die Besucher zwar, halt nicht beim Fertigstellen.
Ja, genau. Du kriegst halt weniger Punkte im Vergleich zum vollständigen Fossil, aber es ist nicht unbedingt schlimm, wenn dir mal was fehlt.
Aber die Partien haben jetzt schon bei uns sehr geschwankt. Also ich erinnere mich an die eine Partie, da hatte ich ja auch die komplette Leiste an Besuchern voll zum Beispiel.
Ja.
Heute war ich nicht mal in der 20er-Sphäre irgendwie
gefühlt
drin.
Nee, ich auch nicht.
Und das ist so, wo ich denke, okay, es ist nicht so, also das wird schon an uns liegen. Aber es ist definitiv möglich, da das beste Spiel ever draus zu machen. Das war meine zweite Partie. Und dann reizt es mich auch nicht mehr so stark. Ne?
Mhm.
Generell von den Mechaniken ist mir das auch insgesamt etwas zu, nicht generisch, ist das falsche Wort, vielleicht zu normal. So, das ist ein Eurogame. Wenn Leute die Eurogames mögen und nur Eurogames spielen, ne, die können damit sicherlich auch ihre Freude haben. Aber ich brauche so ein bisschen mehr Innovation drin, als nur diese thematische mit dem Beutel und so, was ich ziemlich cool finde. Aber mir fehlt so ein bisschen der Kniff, wo ich sage, okay, dafür bringe ich das jetzt auf den Tisch. Das hatte IG Inc. ja zum Beispiel, ne, dass man diese Produktionsketten hatte. Und das hat sich einfach mal ganz, ganz anders angefühlt. Hier, finde ich, ist das Ungewöhnlichste wirklich noch das Thema und die thematische Umsetzung.
Ja, und was wir jetzt auch noch kurz ansprechen müssen, ist natürlich die Zweispieler-Variante, beziehungsweise, nicht Variante, aber wie man es halt zu zweit spielt. Und das hat uns tatsächlich so ein bisschen enttäuscht und uns auch so ein bisschen
frustriert
direkt von Anfang an.
Ja.
Denn es gibt in dem Spiel drei Ausgrabungsstätten.
Ich glaube, es sind drei Ausgrabungsschichten. So wie ich das
das kann sein.
Hatte, ne?
Genau, und die sind auch über Spalten auf dem Aktionstableau dargestellt. Je nachdem, in welche Spalte ich gehe, aus dem Beutel darf ich später ziehen. Und wenn man zu zweit spielt, muss man die erste oder die dritte Spalte sperren und hat dann auf diesen Beutel keinerlei Zugriff. Und das fühlt sich halt nicht so gut an.
Es fühlt sich danach an, dass das Spiel einem etwas vorenthalten will. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht, es geht nicht, du kannst den T-Rex nicht bauen. Oder du kannst den Wassersaurier dann nicht bauen oder so.
Ja, ich glaube, du kannst ihn, es gibt in jedem Beutel Dinosaurier, genau, der exklusiv ist. Und es gibt aber auch zwei, die sind über die drei Beutel verteilt.
Hm.
Und dadurch ist das, glaube ich, so, und da bist du heute ziemlich in Bedrängnis geraten, dass bei diesem Wassersaurier zum Beispiel halt nur begrenzt Teile in den beiden Beuteln sind, die uns zur Verfügung standen.
Weil in dem anderen Beutel auch noch Teile drin waren.
Genau, und du hast ihn zwar vervollständigt bekommen, aber
hab ich nicht.
Hast du nicht, stimmt, hast du nicht.
Ja.
Bei meinem war das auch so, stimmt. Ich hatte so eine große Pflanze und bei der war das auch so. Und dann konzentriert sich das halt auf drei Beutel, aber wir haben nur auf zwei Zugriff. Und dadurch wird das ein bisschen schwieriger zu vervollständigen. Und das hat sich halt auch ein bisschen frustrierend angefühlt, dass einem da sowas vorenthalten wird, so ein bisschen.
Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, das hat sich mit dem Laufe der Partien ein bisschen gelegt, aber ich finde es trotzdem schade, weil es so, man hat so das Gefühl, einfach 30% des Contents wird gerade noch gesperrt. Ich verstehe, warum das mechanisch auch gemacht werden muss, weil sonst ist es vielleicht noch schwerer, Sachen zu kriegen. Aber es ist frustrierend gewesen irgendwie. Und es war irgendwie schade. Und ich dachte mir so, nee, da würde ich mir irgendwie was anderes wünschen für eine Zwei-Personen-Partie.
Ja. Ja,
das fand ich auch ein bisschen schade und wirkte nicht so ganz modern auf mich.
Finde ich auch.
insgesamt trotzdem ein Spiel, was man sich anschauen kann, wenn man jetzt auch sagt, okay, das macht mir gar nichts, wenn das jetzt, ich sag mal, nicht das innovativste neue Eurogame ist. Ja, es gibt sicherlich viele Leute, die da ihren Spaß dran finden werden. Bei uns wird es aber insgesamt sich nach diesen Partien, die wir gespielt haben, wahrscheinlich nicht halten.
Ja, genau.
Das war Fossilium.
Ja, so viel zu Fossilium.
Genau, machen wir doch weiter mit einem Spiel, bei dem wir reisen. Und die Rede ist von Abroad. Abroad ist ein Spiel für 1 bis 5 Personen, am besten zu dritt oder viert spielbar. Laut BoardGameGeek dauert ungefähr 90 Minuten und ist mit einem Kennerspielbereich angesiedelt. Das Ganze ist von Rodrigo Rego und Danilo Valente. Die haben zum Beispiel sowas gemacht wie Landmarks oder auch Abroad. Viel mehr haben sie auch nicht gemacht.
die haben Abroad gemacht und sowas wie Abroad.
Genau, und Christian Schupp ist der Grafiker oder Illustrator gewesen. Und das Ganze ist tatsächlich herausgekommen bei One More Time Games. Und One More Time Games ist ja ein Verlag, wo ich immer ein Auge drauf habe. Und warum ist das so? Weil One More Time Games bisher nur 3 Spiele herausgebracht hat. Oh, beziehungsweise Abroad ist das dritte. Und die ersten beiden fand ich tatsächlich sehr stark. Das erste war Rift Force, was wir vor ein paar Jahren, das ist 2021 rausgekommen. Da haben wir das ein bisschen länger gespielt und ich fand es echt ganz cool. Und das zweite ist Challengers gewesen.
Mhm.
Mit Challengers natürlich völlig verdient in unseren Augen den Kennerspiel des Jahrespreis abgeräumt. Und Abroad ist jetzt das dritte Spiel, was sie erst rausbringen. Und ich muss sagen, das Cover, wenn man sich das anschaut, finde ich das extrem schön. Ne? So eine beige Optik. Und man sieht das Reisethema, das sprießt nur aus diesem Karton heraus, würde ich sagen.
Ja.
Wenn man dann das Ganze aufmacht, würde ich sagen, ist die Grafik auf dem Spielbrett etwas ernüchternd. Ja, also
ja,
die Tokens,
kann man so sagen.
Die Tokens sind ein bisschen sehr, ich will nicht sagen...
Billig?
Ja, sind halt einfarbig und haben gegebenenfalls ein weißes Herz drauf, aber da fehlt mir so ein bisschen die Liebe zum Detail in diesen Tokens. Aber wo es die gibt, das sind die Karten. Denn auf den Karten, ähnlich wie wir es von Terraforming Mars kennen, sind echte Bilder drauf. Allerdings, wahrscheinlich sind es auch Stock-Footages, ich habe keine Ahnung, die werden nicht überall hingereist sein, um da Bilder zu machen. Aber die Icons und allem drum und dran, das Kartendesign gefällt mir dafür richtig, richtig gut. Worum geht es thematisch? Wir begeben uns auf eine Reise, denn wir sind jetzt plötzlich zum Reiseleiter ernannt worden und müssen jetzt die besten Sachen in Europa bereisen, um nachher darüber berichten zu können.
Genau, und wir spielen über 4 Wochen. Und haben da jeden Tag zur Verfügung, um zu reisen. Und zuerst einmal braucht Reisen natürlich Zeit. Wir spielen Karten in unser Reisetagebuch aus. Das ist dann immer der Ort, zu dem wir hinreisen. Und manchmal dauert das ein bisschen länger, manchmal weniger lang und nimmt manchmal mehrere Tage in Anspruch, manchmal nur einen. Und so füllen wir immer weiter unser Reisetagebuch. Und auf den Karten haben wir noch so ein paar Symbole abgebildet, die manchmal wichtig sind für verschiedene Set-Collection-Mechanismen und Effekte, die wir manchmal bezahlen müssen, mananchmal nicht. Wir kriegen Ressourcen, müssen Ressourcen ausgeben, kriegen Punkte oder keine. Und wir legen unsere Marker in das Land, in das wir gereist sind. Das sind Marker, die liegen auf den Tagen in diesem Reisetagebuch. Und wir versuchen auf dem Board, auf der Karte, Mehrheiten zu bekommen.
Es sind aber Regionen. Es sind nicht nur Länder, es sind wirklich Regionen.
Ja, stimmt,
die Dachregion, Osten, Britannien und so weiter.
Genau. Und wir versuchen da für die Wertung jede Woche Mehrheiten zu bekommen, indem wir entweder halt ganz viele Marker da liegen haben oder indem wir sogar Herzen da liegen haben. Wir können diese Marker nämlich auf verschiedene Arten und Weisen meistens über Karten upgraden. Dann dürfen wir die umdrehen und dann erscheint eben ein Herz und das ist höherwertig für die Mehrheitenwertung. Genau. Und wenn wir beim Sonntag angelangt sind mit unserer Karte, dann ist die Woche für uns vorbei und dann wird gewertet und wir kriegen ein Einkommen. Und genau, machen wir das ganze Spiel über.
Wenn wir Karten nicht haben wollen, beziehungsweise sagen, wir brauchen jetzt andere Karten, können wir auch einen Tag Pause machen irgendwo und uns dann neue Karten ziehen. Das sind so ein paar kleine Aktionen, ja, die man wirklich nur in dem Fall macht, dass man keine Lust hat, die Karten zu spielen. Man muss ja auch Reisekosten und so weiter bezahlen. Es gibt sehr viel in dem Spiel zu bedenken.
Genau, genau. Es kostet natürlich auch Energie oder Geld, in eine Nachbarregion zu reisen oder sogar weiter weg zu fliegen. Und die Karten haben manchmal auch noch Sondereffekte, wenn man die auf bestimmte Wochentage spielt. Mhm. Genau.
Kriegt man was umsonst oder bekommt irgendwie einen Bonus, ne?
Ja, und das ist eigentlich auch das fast gesamte Spiel. Man kann in den Regionen noch Bucketlist-Ereignisse,
Festivals besuchen und sowas.
Ja, abarbeiten, Festivals besuchen, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt und so auch nochmal Punkte sammeln oder Fähigkeiten einsammeln. Genau.
Ja.
Und es gibt auch noch Zielkarten.
Genau, Zielkarten sind mit bestimmten
Bedingungen
im Spiel. Genau, dass man eben bestimmt viele Marker in der Region haben will,
ja,
oder in allen möglichen Regionen. Und ja, das ist das gesamte Spiel. Und ich muss sagen, als wir das erste Mal vor ein paar Monaten, ist ja schon länger her, gespielt haben, muss ich sagen, dass ich den Gedanken hatte, meine Güte, ist das knackig. Ich komme ja gar nicht drauf klar. Also das ist ja wirklich ein Grübelspiel. Und auch schon vorneweg, wenn man AP, also Analysis Paralysis, anfällig ist, immer sehr lange alles zu überdenken, dann ist das vielleicht nicht das Spiel für die Person. Oder man muss es dann in der richtigen Runde spielen. Denn selbst wir geraten ja schon in eine sehr lange Nachdenkphase bei diesem Spiel, oder Simone?
Ja, mal so würde ich sagen.
Ja, also ich weiß, dass du schon zwischendurch, da dachte ich, ja, jetzt wieder 2 Minuten.
Ja?
Ja, okay. Gerade in den ersten Partien. Das Spiel ist nämlich wirklich am Anfang herausfordernd. Ich finde es auch für die Komplexität, die Regeln hergeben, sehr knackig. Wir müssen ja verschiedene Ressourcen haushalten. Wir müssen ja auch noch gucken, wie wir die Sachen erfüllen. Dann gibt es noch diese Mehrheitenwertung, die übrigens im Gegensatz zu dem Fossilium-Zweispieler-Modus hier ganz gut umgesetzt ist, denn dort werden einfach nur neutrale Marker platziert, die quasi ein Mindestmaß an Herzen erfordern, um nachher Punkte zu generieren. Das finde ich sehr gut gemacht. Tatsächlich, weil es auch zu zweit schon lang genug dauert. Und ich weiß, dass Leute das zu viert Ewigkeiten gespielt haben. Von daher kann ich auch empfehlen, den Zwei-Personen-Modus hier auszuprobieren.
Ja, die Schwierigkeit in dem Spiel kommt, finde ich, auch daher zustande, dass man einfach eine riesen Anzahl an Karten hat,
ja,
an unterschiedlichen Karten, und man immer überlegen muss, in welcher Reihenfolge spielt man die denn. Und wie bringen mir die denn am meisten was für meine Zielkarte, die ich erfüllen möchte? Schaffe ich das, mehrere von den gleichen Symbolen an einen Wochentag zu spielen, weil meine Zielkarte das verlangt, oder innerhalb einer Woche? Und gerade das Haushalten mit den Ressourcen ist auch tatsächlich echt knifflig.
Sehr knifflig, ja.
Weil man am Anfang nur eine Ressourcenproduktion von 2 Münzen hat. Und es gibt noch Energie, es gibt noch Local Guides und es gibt noch so Smileys, die man einsetzen kann. Und die bekommen wir alle nicht. Die bekommen wir dann höchstens über Karten, solange wir unsere Produktion noch nicht erhöht haben. Und da wir Energie brauchen, um in Nachbarregionen zu reisen, ist das ganz schön schlecht, wenn man keine Energie mehr hat. Und Münzen fürs Fliegen ist auch ganz schön teuer.
Es ist halt dieses, du hast zig Karten auf der Hand und du weißt, die will ich machen, die will ich machen, die will ich machen, aber die sind in der Region, der Region, der Region. Eigentlich müsste ich das als erstes, dann das, aber das funktioniert mit den Ressourcen nicht. Dann muss ich jetzt doch die Karte da ausspielen, um da tatsächlich nicht den Bonus zu bekommen. Dafür kriege ich aber da die Ressourcen, um die anderen Boni auszulösen. So muss man denken. Und das muss einem Spaß machen. Und das ist kein easy peasy schnelles Spiel. Es wird ja auch mit Let's Go to Japan irgendwie dann teilweise verglichen, was ja auch ein Reisethema hat und auch mit den Wochentagen und so, was aber an sich sonst kaum eine Übereinstimmung hat. Denn tatsächlich ist es hier so, das ist kein cozy Spiel. Das ist schon ziemlich hart und das fordert einen auch nach mehreren Partien noch heraus, weil man eben ganz viele Sachen auch bedenken muss. Und das finde ich sehr cool bei dem Spiel. Aber es ist kein Spiel für jeden Abend. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich als Fazit schon mal geben würde. Dieses, man muss da Bock drauf haben. Und wenn man da Bock drauf hat, ist das ein richtig cooles Spiel. Aber es ist schon knifflig und kann durchaus ein Brainburner sein, weil man mehrere Züge im Voraus richtig gut planen muss.
Ja, und jetzt, wenn du das so sagst, dann klingt meine Meinung zu dem Spiel natürlich irgendwie ein bisschen absurd, denn ich finde es ein bisschen langweilig.
Mhm.
Also,
das ist wirklich absurd.
Für mich ist es ist so, für mich fühlt es sich so ein bisschen belanglos an. Irgendwie, mir gibt das nichts.
Ja, also ich kann es gar nicht nachvollziehen.
Irgendwie zu Orten hin, weiß ich nicht, irgendwie, ich fühle mich so eingeschränkt, weil mir alle Ressourcen fehlen. Ich kriege da keine Herzen hin und irgendwie, ja.
Vielleicht ist es dir zu mangelig.
Das kann sein, dass es mir zu mangelig ist. Weil es ist ganz schön schwer, da Herzen hinzukriegen. Es ist schwer, sein Einkommen zu erhöhen und irgendwie verliert mich das Spiel dann da.
Mhm. Kann ich verstehen. Und genau da ist bei mir dann der Reiz. Ne? Und da kann ja jetzt auch jede Person, die hier zuhört, das auch für sich einschätzen, ist das etwas, was für einen ist oder nicht. Was ich nochmal herausstechen möchte, was für mich wirklich ein ganz großer Pluspunkt ist, ist das Feeling der Karten. Ne? Also das Feeling an sich, haben wir ja schon gerade gesagt, ist ein knallhartes, auch mangeliges Brain-Burnie-Spiel teilweise. Aber was schön ist, sind die Emotionen, die teilweise an den Tisch kommen. Weil es geht ja um Europa.
Ja.
Und ich zum Beispiel fliege ja nicht. Das heißt, ich bin dann doch häufiger in Europa unterwegs. Und wir haben jetzt ja auch zusammen schon viele Reisen unternommen. Und wenn man dann plötzlich irgendwie einen Ort hat, wo man schon selber war und den dann ausspielt, es bringt mir direkt Freude ins Gesicht. Ne? Ich habe auch mit dem Tobi eine Reise nach Amsterdam gemacht letztes Jahr. Und als ich dann in Amsterdam gespielt habe, erstmal direkt davon ein Foto gemacht, ihm geschickt. Es ist einfach schön, weil während die anderen nachdenken, man sich die Karten anschauen kann, die sind schön designt. Mir fehlt so ein bisschen dieser Flügelschlag. Flufftext da drauf.
Ja.
Oder den man auch bei Erde kennt. Das finde ich, hätte man schon noch reinbringen können, wie, weiß ich nicht, Kanarische Inseln, Vulkan Elteide und dann noch ein Funfact dazu unten drunter. Hätte ich cooler gefunden noch, wäre auch noch Platz dafür gewesen, wenn man jetzt meckern möchte. Aber ich finde, die Karten sehen so schön aus. Man kriegt einen Eindruck von dem, was man da hinspielt. Die Icons sind absolut klar erkennbar, sowohl in Form, Farbe als auch alles, also hast immer einen Überblick, was du vor dich hingespielt hast. Und das finde ich in dem Spiel richtig gut gelöst, während das Brett hier relativ langweilig aussieht, weil es halt nur durchgehende Farben hat quasi für die Region, die natürlich maximal funktional sein müssen. Aber bei den Markern bleibe ich dabei. Das ist für mich so ein bisschen eine verschenkte Chance. Auch dieser Sternmarker, das ist für mich alles so ein bisschen, ja, wirkt so ein bisschen prototypisch.
Ja, doch, auf jeden Fall, finde ich auch.
Und was ein bisschen schade ist, ist die Übersichtlichkeit teilweise. Also je nachdem, mit wie vielen Personen man natürlich spielt. Ich fand es aber auch zu zweit schon teilweise unübersichtlich, wenn wir in ähnlichen Regionen unterwegs sind, da den Überblick zu behalten. Wir hatten jetzt eigentlich die Mehrheit und wie viele liegen da eigentlich?
Ja, verstehe ich, denn da liegt ganz schön viel. Da liegt dieser Bucketlist-Marker, manchmal liegt da noch ein Festival. Dann liegen unsere ganzen Token dort, unsere Figuren stehen da noch und dann hat jede Region noch so ein kleines Ding, was man mit seinen Local Guides bezahlen kann, was da dann passiert. Und gerade bei Italien zum Beispiel.
Ja, da, also da würde
da
zu
ist
viert,
gar kein
wie soll
Platz.
Das gehen? Ja.
Ja.
Also das ist das Ding, wo ich auch sage, ich würde es, glaube ich, nicht zu viert spielen wollen, ich persönlich, weil ich weiß, wie lange wir auch schon zu zweit in der Partie gebraucht haben. Die 90 Minuten kriegt man da zu viert, glaube ich, nicht eingehalten. Da muss man doch eher zweieinhalb Stunden vielleicht denken. Nichtsdestotrotz, ja, für mich ein cooles Spiel und hat mir gut gefallen. Simone
eher
hat eine
so
andere Meinung dazu, aber auch das ist völlig in Ordnung. Dafür hört ihr uns ja zu, für
das
unsere
stimmt.
ehrliche Meinung. Das war Abroad.
Ja.
Und wir machen weiter mit einem Spiel, was uns tatsächlich wieder begleitet hatte bei dem Termin bei meinen Eltern.
Bei deinen Eltern, das klingt so förmlich.
Bei dem Spielenachmittag bei meinen Eltern, meine Güte, wir haben Stellar Quest auf den Tisch gebracht. Wir haben in der letzten Folge ja schon von Quattro Tick-Taking erzählt, einem Stichspiel, und wir haben ja nicht nur ein Stichspiel gespielt, ja?
Ja, und dazu muss ich sagen, bei Stellar Quest, ich habe ja gestern dann nochmal kurz die Story
sehr gut, ja,
erzählt. Ich habe auch nicht weitergelesen, aber also ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber die Sterne, das sind nicht einfach nur Sterne, sondern das sind spirituelle Geister. Mhm. Und in Stellar Quest wollen wir mit denen oder durch die emotionale Erleuchtung erfahren. Und es gibt da noch den bösen Willi. Das darf man eigentlich jetzt nicht so nennen.
Nee.
Das ist der dunkle Stern, dessen Aufmerksamkeit wir nicht erregen wollen. Und der wurde gestern liebevoll der böse Willi getauft.
Genau.
Der dunkle Willi oder wie auch immer. Der Willi hier.
Und es ist tatsächlich ein Spiel, bei dem wir alle 6 Emotionen sammeln wollen. Ja, so viel zum Thema in Stichspielen. Es ist ein koreanisches Spiel. Es ist bei Korea Board Games erschienen und von Baemhyo Kim. Und Doming hat die Illustration gemacht, der übrigens auch schon verantwortlich war für Orbiter. Ja, und Orbiter fanden wir optisch auch sehr cool. Und ich würde auch sagen, trotz dieses wirren Themas ist das Material und die Aufmachung des Spiels trotzdem ein Hingucker. Wir haben so einen, der Willi, der große schwarze Stern, der ist tatsächlich als Acryl-Standy drin und jeder hat Pokerchips, die Lebenspunkte quasi darstellen. Und auch die Karten sehen schon sehr fancy aus, muss ich sagen.
Genau. Und auf den Karten auf der Rückseite sieht man immer, welche Farbe die Karte hat. Das ist ganz interessant. Das ist ja auch dann fürs Spiel interessant. Und es geht in dem Spiel darum, dass wir emotionale Erleuchtung erfahren. Und das bekommen wir hin, indem wir jeden Zahlenwert einmal sammeln. Es gibt Zahlen, Karten von 1 bis 6. Das heißt, wir wollen am Ende des Spiels die Zahlen von 1 bis 6 auch vor uns liegen haben. Und damit gewinnen wir das Spiel, wenn wir das als Erstes schaffen.
Ja.
Genau. Und wir starten mit 5 Handkarten und eigentlich einem relativ normalen Stichspiel, außer dass es einen Supertrumpf gibt.
Mhm.
Wir haben einen Ablagestapel, da liegt eine Karte, zum Beispiel die rote 2. Und dann sagt uns diese Karte, dass Rot Trumpf ist und dass die rote 2 der Supertrumpf ist. Und Supertrumpf ist auch eine Karte, die im Stich bereits gelaufen ist. Das heißt, wenn der Simon jetzt eine gelbe 4 reinspielt und ich spiele auch eine gelbe 4, dann ist das auch ein Supertrumpf. Ja.
Genau, weil es jede Karte 2-mal gibt.
Genau. Und der Gewinner des Stichs sucht sich aus dem Stich eine Karte aus, die er vor sich ausliegt. Und das ist eben die Karte, die ich sammeln möchte. Und die anderen lege ich auf den Ablagestapel und bestimme dadurch, welche Karte als nächstes Trumpf ist, beziehungsweise der Supertrumpf. Ja, und wenn ich jetzt einen Stich gewonnen habe, dann kommt der böse Stern zu mir.
Mhm.
Und ich möchte nicht noch einen Stich gewinnen, denn sonst ist der böse Stern böse und ich verliere ein Leben. Scheinbar. Ja.
Genau, deshalb möchtest du nie 2-mal hintereinander einen Stich gewinnen. Beziehungsweise, es stimmt nicht ganz, aber wenn du
es ist jedenfalls, also ich verliere ein Leben, wenn ich 2 Stiche hintereinander gewinne.
Wenn du 3 hintereinander gewinnst, dann verlierst du 2 Leben.
Genau, ich verliere auch Leben, wenn ich eine Karte sammeln muss, mit einem Zahlenwert, den ich schon habe.
Ja.
Also wenn ich eine 4 einsammeln muss, weil es liegen nur 4 im Stich und ich habe aber schon eine 4, dann verliere ich auch Lebenspunkte. Ich kann auch freiwillig einen Lebenspunkt abgeben, um 3 Karten nachzuziehen. Denn wir haben ja erstmal nur 5 Karten und spielen aber so lange, bis jemand entweder kein Leben mehr hat oder bis jemand alle 6 Karten gesammelt hat. Dementsprechend brauche ich früher oder später neue Karten. Ich kann also so spontan quasi Karten nachziehen und ansonsten ziehe ich Karten nach, sobald ich keine mehr auf der Hand habe und dann ziehe ich so viele, wie ich noch Leben übrig habe.
Ja.
Ja, und das ist das gesamte Spiel.
Es gibt noch eine Schlafkarte, das ist so ein bisschen wie der Nah in Wizard. Damit können wir keinen Stich gewinnen, außer alle anderen spielen auch so eine Karte.
Nee, dann gewinnt keiner den Stich.
Ah, dann gewinnt keiner den Stich, da siehst du mal. Dann
ist nicht passiert.
Ist auch nicht passiert, genau. Denn es ist ja immer ein Auf und Ab. Wollen wir jetzt Stiche haben oder nicht? Und dann wollen wir den nächsten wieder abgeben. Und ja, bisher ist es nie passiert, dass jemand komplett alle Leben verloren hatte, sondern irgendwer hatte immer alle 6 unterschiedlichen Zahlen gesammelt bei uns. Insgesamt ist es ein Stichspiel, was man am besten zu dritt oder viert spielt. Auf der Verpackung steht 2 bis 4. Ich fand es zu viert auch sehr angenehm, muss ich sagen. 25 Minuten Spielzeit. Ich glaube aber, zu dritt könnte es auch gut funktionieren. Habe ich so im Gefühl. Das müsste man aber jetzt nochmal austesten.
Ja.
25 Minuten ist es angegeben und ich würde sagen, das kommt auch gut hin. Wir haben, ich glaube, in der einen Runde so, weiß ich nicht, 25 Minuten gespielt, in der anderen, glaube ich, nur 18 oder so. Und der anderen weiß ich schon gar nicht mehr. Wir haben es echt ein paar Mal auf den Tisch gebracht direkt. Es hatte direkt einen Sog irgendwie auf mich, weil dieses ungewöhnliche Konstrukt jetzt gar nicht mal so stichspielmäßig ist, wie man es kennt, dass man einen Stich nach dem anderen spielt, sondern es wirklich eher ein Runde nach Runde nach Runde ist, weil es ja auch gar kein Rundenende gibt. Das fand ich einen sehr interessanten Game Loop, dass auch man die Karten der anderen, zumindest die Farben ja sehen konnte, aber wenn man die Hand losgespielt hatte, man wieder neue Karten bekommen hat. Und das war sehr interessant.
Genau, ich finde das auch spannend, dass man die Karten der anderen sehen konnte, denn das war ja natürlich ganz hilfreich, wenn man gerade den Stern bei sich hatte und dann überlegt hat, was spiele ich denn jetzt aus, damit ich nicht den nächsten Stich schon wieder gewinne. Und da ist es natürlich hilfreich zu wissen, was die anderen auf der Hand haben, was sie denn bedienen können. Und die Nachziehmechanik finde ich auch interessant, vor allem das außerhalb der Reihe nachziehen quasi. Ja. Also, dass ich sag, okay, ich habe jetzt gerade keine gute Karte, die ich da in diesen Stich reinspielen kann. Ich gebe jetzt freiwillig ein Leben ab, um Karten nachzuziehen, in der Hoffnung, dass was Besseres kommt. Und ich sehe ja auch, welche Farbe die nächste Karte hat, die auf dem Nachziehstapel liegt.
Genau.
Das heißt, ich kann auch spekulieren, das ist eine grüne Karte. Vielleicht ist die ja gut und passt ganz gut in den Stich rein.
Ja. Ich fand das auch sehr interessant. Ich finde auch, dass man mit den Leben, glaube ich, auch in den nächsten Partien ein bisschen unvorsichtiger umgehen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Weil tatsächlich in der letzten Partie, die ich auch gewonnen habe, war es dann noch so, dass ich zweimal hintereinander, glaube ich, einen Stich bekommen habe. Und es mir aber maximal viel gebracht hat, weil ich zwei wichtige Zahlen sammeln konnte und dadurch nur ein Lebenspunkt umgedreht wurde. Das war dann relativ egal. Ich finde es aber auch interessant, dass wenn du nachher nur noch ein Leben übrig hast, du auch immer nur eine Karte auf der Hand hast und du ja gar nicht
Du darfst in dem Fall darfst du zwei nachziehen. Das
okay.
ist die Ausnahme.
Ja, aber dann du bist ja total eingeschränkt dadurch.
Ja,
alle
auf
anderen
jeden
haben
Fall.
Noch zig Karten auf der Hand vielleicht und die anderen können dir ja was rausziehen und so.
Ja, und das ist ja riskant. Am Ende gewinnst du dann doch vielleicht den Stich und jeder hat aber dir nur Karten reingespielt, die du schon hast.
Ja, genau.
Und dann bist du vielleicht auch kaputt.
Und das finde ich schon ziemlich cool. Ich finde, insgesamt ist es nicht so ein fluffiges Stichkartenspiel. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, also Quattro Tick Taken fand ich schon deutlich besser noch. Mir hat das trotzdem gut gefallen, weil es einfach, das war wieder ein komplett fresher Take auf Trick-Taking-Ebene. Also ich habe sowas schon wieder gar nicht gespielt. Auch dieses, wenn du die Hand leer wirst, ziehst du einfach wieder neu und wir spielen so lange, bis jemand gewinnt oder verliert. Wenn jemand übrigens verliert, kriegt man, je nachdem wie viel man gesammelt hat, dann Punkte und doppelte Zehen dann nicht. Also das finde ich sehr, sehr interessant, das Spiel. Muss ich auf jeden Fall noch ein paar Mal häufiger spielen, auch wenn wir es jetzt häufig auf den Tisch schon gebracht haben in einem Tag. Aber durchaus ein interessantes Ding. Also dadurch, dass das viele Shops jetzt wieder in ihren Regalen hatten, bin ich mal gespannt. Ich fand's richtig cool. Hat mir echt gut gefallen, ja.
Ja, ich fand's auch ganz gut. Aber ich bin jetzt noch nicht so überschwänglich.
Ja. Ja, ich kann's auch verstehen. Also für mich ist es ein wirklich richtig gutes Stichspiel, aber ich muss es jetzt auch nicht nächste Woche auf den Tisch wieder bringen. Es kann auch ruhig noch mal ein bisschen warten. Ne? Wir haben ja genug hier. So ist ja nicht.
Wir haben ja am selben Wochenende auch Quattro Trick-Taking gespielt. Haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen. Das hat mir zum Beispiel besser gefallen.
Ja, mir auch.
Ach
mir
so,
auch.
Okay.
Ja. Das war aber Stellar Quest. Auf jeden Fall eine Stichspielempfehlung. Wer ähnlich viele Stichspiele sammeln will wie ich, der kann jetzt zugreifen.
Das will keiner.
Und dann beenden wir doch die Folge mit einem Nicht-Stichspiel, sondern einem Ladder-Climbing-Spiel. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Wir haben jetzt ein paar Zwei-Personen-Ladder-Climbing-Spiele hier und getestet. Und das nächste Spiel, was wir hier besprechen, ist Dickory. Und Dickory ist ein Spiel, bei dem wir Hexen sind, die verschiedene Tränke zusammenbrauen wollen, Zaubertränke. Und dabei hilft uns die Maus Dickory.
Genau, die Maus Dickory kann nämlich irgendwie die Jahreszeiten ändern, sodass die Zutaten wachsen, die wir brauchen.
Ja, okay. Auch wieder ein völlig ein thematisches Spiel, was wo man jetzt sagen kann, okay, ist nett, dass es diese kleine Hintergrundgeschichte gibt. Im Spiel ist es völlig Wurst. Eigentlich.
Ich schon so ein bisschen.
Das Ganze ist von Sean Ross, der auch Haggis gemacht hat zum Beispiel. Eins der bekanntesten Ladder Climbing Spiele, würde ich sagen. Und Hannibal Sonderegger hat es mit ihm zusammen gemacht. Der hat tatsächlich sonst kein einziges anderes Spiel bisher herausgebracht. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Artist, also zum Illustrator. Das ist Imogen O. Und da kommen wir später drauf, würde ich sagen.
Ach so.
Genau. Und das Ganze ist bei New Mill Industries herausgekommen, die ja auch ein Zuhause von Stichspielen und Ladder-Climbing-Spielen sind. Und einfach sehr viel im Angebot haben und von Daniel Newman gestartet wurde, der auch sehr viele tolle Stichspiele gemacht hat, wie unter anderem das Gachapon-Trick. So schließt sich der Kreis. Jetzt haben wir mal richtig abgenördet. Jetzt geht es aber um Dickory, ein 2-Personen-Only-Ladder-Climbing-Game. 10 bis 20 Minuten steht auf der Packung. Familienspielniveau. Nicht so kompliziert, aber dennoch mit viel dennoch genug Spieltiefe, würde ich sagen.
Ja, genau. Und jetzt ist ja eigentlich die Hauptfrage, was ist denn der Kniff bei Dickory?
Genau. Wer nicht weiß, was Ladder Climbing Spiele sind, hört die letzte Folge nochmal.
Ich wollte gerade sagen, du hast doch letzte Folge gesagt, du willst es...
Mach ich auch nicht mehr.
Du erklärst es ein letztes Mal.
Mach ich auch nicht mehr.
Ja, also es ist ein übliches Ladder Climbing Spiel. Und der Kniff hierbei ist allerdings, wir haben Zahlen von 1 bis 12. Und bei normalen Ladder-Climbing-Spielen ist klar, 12 ist die höchste Zahl. So, bei Dickory ist das aber nicht unbedingt der Fall. Denn wir haben in der Mitte des Tisches eine Auslage aus 6 Karten. Und die am weitesten ja vom Stapel wegliegende Karte, ob das auch links oder rechts ist, kommt ja immer auf die Sichtweise an.
Ja.
Diese Karte bestimmt, was der höchste Rang ist. Das heißt, wenn da eine 5 liegt, dann ist 5 die höchste Karte und 6 ist die niedrigste. Und das geht quasi wie in so einem Kreis durch.
Wie eine Uhr.
Ja, und jetzt kommt Dickory ins Spiel, die kleine Maus. Denn wir haben so einen kleinen Mausetoken und benutzen den Schachteldeckel als Markierung sozusagen, damit wir mit der Maus markieren können, welche Zahl die höchste Zahl ist. Und das fanden wir tatsächlich ganz, ganz clever.
Sehr coole
dass
Idee,
man da ja gesagt hat, man nimmt einfach den Schachteldeckel. Da ist in so einem Kreis quasi, sind diese Zahlen angeordnet und man spart sich irgendwie ein extra Board oder eine extra Karte. Ist eine ganz nette Idee. Ja, und diese Zahl ist eben dann der höchste Rang. So, und der weitere Clou ist jetzt aber, wir spielen unsere Karten aus und irgendwann, ja, wird dann die 5 ausgespielt als höchste Karte und man kommt nicht mehr drüber. Ja, jetzt kann man entweder passen und es geht eine neue Runde los oder man schnappt sich aus der Auslage die Karten und nimmt sie auf die Hand.
Von äußerst bis zu den innersten quasi?
Genau, und dann nehme ich zum Beispiel die 5 auf die Hand. Und dadurch wird die nächste Karte zur höchsten Karte. Und das darf ich aber natürlich nur machen, wenn ich dann auch spielen kann. Ich darf aber so viele Karten, wie ich möchte, von denen nehmen, bis auf die letzte. Das heißt, ich kann genau aussuchen, wie viele Karten nehme ich jetzt auf die Hand, was ist dann die neue höchste Zahl und komme ich dann drüber über das, was mein Gegner genau gespielt hat. Und das ist der pfiffige Kniff an diesem Spiel.
Man könnte also sagen, wir manipulieren in erster Linie zwar auch unsere Hand, aber wir manipulieren sogar die Wertigkeit jeder Karte während des gesamten Spiels. Und das macht es wirklich sehr interessant. Zudem kommt das Spiel noch mit 2 weiteren Varianten. Da werden wir jetzt nicht in die Details gehen, aber mittlerweile machen wir es so, wir spielen immer 3 Runden. In der ersten Runde machen wir es im Basisspiel, dann nehmen wir die erste Variante in der zweiten Partie und in der dritten machen wir die zweite Variante. Und so haben wir noch mehr Abwechslung. Und komischerweise gewinnt Simone immer das Basisspiel und die letzte Variante gewinnt sehr häufig ich. Es ist absurd.
Stimmt, ja.
Und es ist ein sehr schönes Ladder Climbing Spiel. Ich würde es ein Müh unter Crisps
ranken. über Crisps.
Also ranken. Crisps ist für mich eine 10 von 10, dann ist Dickory eine 9,5 von 10.
Ja, dann ist es bei mir andersrum. Also ein Crisp ist ja vielleicht okay. Sogar nur eine 9, weil ich finde Dickory, ich finde das total toll. Und ich mag ja, und das hatten wir ja auch schon, du bist, glaube ich, ein bisschen besser darin, das so komplett vorauszuplanen. Und ich bin vielleicht ein Ticken besser darin, spontan und flexibel auf diese Änderungen zu reagieren und dann spontan das Beste draus zu machen.
Ja, das heißt, diese These hast du aufgestellt im Ladder Climbing Bereich, aber dadurch, dass wir jetzt ja Haggis auch noch so häufig gespielt haben, was ja ein völlig nur vorausschauendes Spiel ist, würde ich sagen, stimmt die These nicht.
Aber ich spiele das nicht vorausschauend, ich spiele das flexibel und spontan.
Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht.
Jedenfalls ist Dickory trotzdem fantastisch, also wirklich fantastisch.
Also es das ist total toll.
Diese Cleverness mit dieser Auslage, womit wir ja auch wieder unsere Hand manipulieren können, wir auch wieder drei Züge im Voraus überlegen können, dann mache ich mir da noch eine Straße draus und nehme noch die eine Karte mit, damit das jetzt die neue höchste, der neue höchste Rang ist. Und diese verschiedenen Varianten, die da drin sind, dass man auch mal erhöhen kann oder wie auch immer, man, das ist so gut gemacht und es hat uns komplett in den Bann gezogen. Auch das Spiel haben wir in diesem Jahr weit über 10 Mal schon gespielt. Und wir haben jetzt gerade Mitte Januar. Das ist so ein tolles Spiel. Ich finde das richtig gut. Und ich möchte einfach immer mehr von diesem Genre schon wieder spielen. Es hat mit Pipoca ja angefangen, muss man ja einfach das auch sagen. Stimmt. Aber wenn man jetzt sagt, Pipoca, Crisps und Dickory, dann haben wir drei fantastische Ladder-Climbing-Spiele zu zweit. Und wenn wir Haggis jetzt noch dazu nehmen, was wir noch ein paar Mal spielen werden, bevor wir drüber sprechen. Aber also das ist absurd. Na, ein Genre, was ich abgestempelt hatte als, das wird man eigentlich nur zu dritt oder viert spielen können am besten, gerade wenn man sich Scout und Konsorten anschaut. Aber dann ist das hier so, wo ich denke, okay, krass, das ist ja wie bei Stichspielen auch. Da gibt's ja auch Vertreter, die funktionieren ja wirklich herausragend zu zweit.
Ja.
Und zwar auch so, dass man auch wieder beim anderen ein bisschen mitzählen kann. Ne? Bei Dickory ist es ja nicht so, dass man unbedingt herausfinden kann, was hat der andere auf der Hand. Aber bei Crisps weiß man ja, kann man ja so ein bisschen mitzählen auch und so. Mhm. Also ich liebe das Genre einfach und Dickory ist ein weiterer fantastischer Vertreter des Genres, was ich wirklich wärmstens empfehlen kann.
Ja, und jetzt ist der einzige Kritikpunkt.
Ja.
Leider
die Optik.
Also bis auf Dickory, dieser Token mit dieser Maus drauf, die ist echt süß. Obwohl das nur so ein kleines Symbol ist.
Die Box auch okay.
Die Box ist okay. Ich finde den Kartenrücken auch okay.
Ja,
ich finde den
Karten,
ist okay, aber die Karten, die Vorderseite, die ist es nicht.
Es wirkt halt wirklich immer noch wie so ein Prototyp. Es hat auch so, wie soll man das sagen, so krisselig, wie von einem alten Fernseher noch
ja,
so ein bisschen.
Und das
es
ist
wirkt von der Druckqualität dann irgendwie so, als wäre es nicht gut, aber es ist gut gedruckt. Es ist alles klar erkennbar, natürlich. Also das, es ist funktional hervorragend. Aber es ist auch so trist grau. Dann sind da noch so Elche um diesen Mond herum, wo ich denke, oh, weiß ich nicht. Also das Kartendesign, einfach Sai Beppo drüber, das hätte mir besser gefallen.
Vor allem, man hat ja diese Thematik mit den Zutaten und da haben wir auch schon mehrfach gesagt, warum macht man da nicht, also warum hat man da nicht irgendwelche Zutaten
jeder
abgebildet?
Jeder Rang eine Zutat, ja. Also, wäre doch gegangen.
Ja, das also, ist leider schade, aber für mich tut das dem Spiel keinen Abbruch. Ich finde das super, ich finde das fantastisch. Und ich glaube, bei dir, das macht jetzt auch nicht den halben Punkt aus.
Doch, den halben Punkt macht es tatsächlich bei mir aus. Ja, also ich glaube, wenn das so aussehen, wenn das noch ansprechender aussehen würde, dann würde ich es auch noch ein bisschen lieber spielen. Aber das ist vielleicht jetzt meine, weiß ich auch nicht.
Das ist krass.
Ja, das ist wirklich krass. Also ich will nicht sagen mehr spielen, aber du weißt, was ich meine. Es wird mir mehr Freude bringen, es auszupacken. Weil bei Crisps freue ich mich jedes Mal irgendwie.
Über die Eule?
Ja, und auch bei vielen, auch bei Haggis und so. Ich finde, die sehen ganz anders aus.
Ja.
Ja, also das war Dickory. Ein sehr schönes Zwei-Personen-Ladder-Climbing-Spiel.
Ja, fantastisch.
Auch das könnte ja in der besten Liste des Jahres auftauchen. Wer weiß.
Das könnte passieren.
Als
Wer
Absager.
Weiß.
Wer weiß das schon. Also ich glaube, die beiden werden sich lange bei uns halten. Ja, und dann war es das auch schon wieder mit Dickory und mit unserer Folge von dieser Woche. Und da mein Hals jetzt auch sehr rau wird, würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst etwas loswerden zu den Spielen, die wir genannt haben. Oder ihr wollt uns einfach eine nette Nachricht schreiben. Wir freuen uns wirklich immer. Wir kriegen auch immer wieder schöne Nachrichten. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Dann schreibt uns gerne eine Nachricht über E-Mail oder Instagram. Auch egal was. Nein, ich nicht egal was, aber...
Simon ist doof.
Ich habe ja auch schon Top-Listen zugeschickt bekommen vom Jahr 2025. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja,
da war ein Titel dabei.
Fand ich auch interessant.
Ich gedacht habe, das will ich sofort haben. Habe ich auch noch nicht gekannt. Und ja, ganz ehrlich, könnt ihr gerne machen. Sonst gerne eine Bewertung da lassen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.